ARD.
Früchte des Zorns. The Grapes of Wrath. Hörspielserie nach dem Roman von John Steinbeck. Folge 8.
Ich verstehe dich nicht, John. Weshalb musst du dich besaufen, wenn der Prediger sich für unseren Tom der Polizei stellt?
Ich kann es nicht erklären, aber ich fühle mich ganz schrecklich. Er hat das so gemacht, wie wenn es gar nichts wäre. Er hat einfach gesagt, ich war's. Und dann haben sie ihn mitgenommen. Und jetzt muss ich mich besaufen.
Verstehe ich nicht. Ich gehe mich besaufen, wenn ich mich besaufen will.
Jetzt hätte ich mal was Großes machen können, dann die Fieber. Und ich wäre die alte Sünde losgeworden. Ich habe mich drum gedrückt. Ich bin nicht gleich aufgesprungen und schon war es zu spät. Und jetzt werde ich mich besaufen.
Onkel John stand auf und ging betrübt in den Abend hinein. Vor der Schwingtür des Ladens nahm er seinen Hut ab, warf ihn in den Staub und trampelte in vollendeter Selbstverachtung mit den Füßen darauf herum. Er ließ den schwarzen Hut schmutzig und zerbeult dort liegen.
Armer John, ich habe noch nie einen Mann gesehen, der sich so gehen lässt.
Ich bin nicht besoffen.
Komm zum Wasser, Köpfe untertauchen.
Habt ihr Conny gesehen? Wo ist er bloß?
Wenn ich ihn sehe, sage ich ihm, dass er zu dir kommen soll.
Ich fühle mich gar nicht gut. Er hätte mich nicht alleine lassen sollen.
Du hast ja geheult. Du musst dich zusammennehmen. Wir sind doch alle da. Komm her und schäl ein paar Kartoffeln.
Er hätte nicht weggehen dürfen.
Du musst was arbeiten. Wenn du da im Zelt sitzt, tust du dir nur ewig leid. Nimm das Messer hier, komm.
Warte nur, wenn er kommt, dann zeige ich es ihm aber.
Vielleicht verpasst er dir dann eine und du bist selber schuld, wenn du ewig so rumheulst. Wenn er dir mit einem ordentlichen Klaps ein bisschen Vernunft beibringt, soll es mir nur recht sein.
Rose of Sharon gehorchte und kniete sich ans Feuer. In den Augen des Mädchens flackerte Unmut auf, aber sie schwieg.
Tom, Gott sei Dank.
Wir müssen hier weg.
Was ist denn nun wieder los?
Floyd sagt, sie brennen heute Nacht das Camp an.
Warum denn? Wir haben doch nichts gemacht.
Nee, gar nichts. Nur einen Bullen niedergeschlagen.
Ich verstehe nicht, warum der Bulle vorhin so gemein geworden ist. Kommt mir so vor, als hätte er das drauf abgesehen, als wollte er pieksen, bis einer hochgeht.
Ja, Floyd sagt, der Sheriff kriegt für jeden, den er einbuchtet, 75 Cent pro Tag. Und wenn der Bulle ihm keine Gefangenen bringt, dann fliegt der. Der Kerl heute, der hat so ausgesehen, wie wenn der unbedingt welche fürs Kittchen braucht.
Es gibt ein staatliches Camp hier in der Nähe. Nur 12 bis 14 Meilen südlich und dann nach Osten, nach Wheat Patch. Soll zwar voll sein, aber da versuchen wir es.
Habt ihr Conny gesehen?
Ja. Oben am Fluss. Ging nach Süden, glaube ich.
Ist er fortgegangen?
Weiß ich doch nicht.
Rose Sharon, du redest komisch. Was hat Conny dir denn gesagt?
Er meinte, es wäre gut gewesen, wenn er zu Hause geblieben wäre und Traktoren studiert hätte.
Rose of Sharon stand auf und ging ins Zelt. Sie legte sich auf die Matratze, rollte sich auf den Bauch und vergrub ihren Kopf unter den verschränkten Armen.
Conny hat nichts getaugt. Ich habe das schon lange gemerkt. Kein Mumm in den Knochen, zu groß für seinen Overall. Der Herr.
Hat wohl keinen Zweck, ihn zurückzuholen, schätze ich.
Nein, wenn er nichts taugt, wollen wir ihn auch nicht.
Spa.
Was ist denn los zum Teufel? Er ist einfach nicht abgehauen.
Rose Sharon kriegt doch was Kleines. Und das Kleine ist zur Hälfte Conny. Es ist nicht gut für ein Kind, wenn es bei Leuten aufwächst, die sagen, sein Paar hat nichts getaugt.
Besser wie drumrum lügen.
Nein, eben nicht. Wir wollen so halten, wie wenn er tot wäre. Du würdest ja nichts Schlechtes sagen, wenn er tot wäre.
Was redet ihr hier eigentlich? Wir wissen doch überhaupt nicht, ob Conny für immer weg ist. Wir haben auch keine Zeit zum Rumreden. Wir müssen jetzt essen und dann losfahren.
Aber wir sind doch gerade erst gekommen.
Ma, sie wollen heute Nacht das Camp abbrennen. Und ich bin keiner, der einfach zuguckt, wenn sie unser Zeug verbrennen. Und Pa und Onkel John auch nicht. Wir würden dann kämpfen und dann würden sie mich wieder einsperren. Heute wäre es schon beinahe so weit gewesen, wenn der Prediger nicht eingesprungen wäre.
Gut, schnell. Schnell essen und dann losfahren.
Und Onkel John?
Ja, wo ist er eigentlich?
Er ist sich besaufen gegangen.
Ach, großer Gott, einen besseren Zeitpunkt hätte er sich wohl auch nicht aussuchen können. Wo ist er denn hin?
Weiß ich doch nicht.
Gut, ich gehe ihn suchen. Er wird bestimmt in dem Laden über der Straße sein. Ihr esst und dann ladet ihr ein.
Tom ging eilig davon. Überall vor den Zelten und Baracken brannten kleine Feuer und ihr Schein fiel auf die Gesichter der zerlumpten Männer und Frauen und auf die kauenden Kinder. Hier und da drang durch die Zeltwände das Licht einer Petroleumlampe und zeichnete die Schatten der Menschen unnatürlich groß auf die Zeltleinwand. Irgendwo im Camp übte jemand auf der Gitarre. Tom blieb stehen und lauschte. Dann ging er den staubigen Weg hinauf und über die Straße zu dem Kramladen. Unter ihm, im tiefer liegenden Feld, lag Hooverville. Und die kleinen Feuer flackerten.
Sie sind nicht bestraft werden. Ich will sterben.
Komm schon.
Tom taumelte ein wenig unter dem Gewicht des schlaffen Körpers.
Ach, John, komm.
Onkel Johns herabhängende Arme schlugen ihm gegen den Rücken, als er langsam die Straße entlang ging. Tom keuchte, als er von der Straße zurück nach Hooverville kam.
So, komm, John.
Lass mich hier liegen.
John. Leg dich hin, John.
Ich bin so sündig.
Ja. So, beruhig dich mal. Alles gut.
Der hat ja nicht schlecht getankt.
Ich habe ihm eine reinhauen müssen, sonst wäre er gar nicht mitgekommen. Tut mir leid, der arme Kerl.
Oh Gott, John.
Tom, ich habe dir einen Teller Kartoffeln übrig gelassen.
Ja, ich muss dir sagen, nach Kartoffeln ist mir gerade wirklich nicht zumute.
Du musst was essen, Tom.
Gut.
Fertig. Al, bind die Plane auf.
Mach ich.
Der Wagen war beladen und reisefertig. Onkel John war eingeschlafen. Tom und Al wuchteten ihn hoch auf den Wagen, während Winfield Brechgeräusche machte und Ruthie kicherte.
Komm, Rosa Schön. Wir fahren los.
Los, komm, Schwesterchen.
Ich komm nicht mit.
Du musst aber mitkommen.
Ich will Conny. Ich gehe nicht weg, bis er zurück ist.
Conny findet uns schon. Ich habe oben im Laden eine Nachricht hinterlassen, wo wir sind. Der findet uns schon.
Drei Wagen verließen schon das Lager und fuhren hinauf zur großen Straße. Alte Wagen mit Zelten und Menschen beladen.
Komm, Rosa, schon. Komm, mein Herr.
Ich will warten.
Wir können aber nicht warten. Komm.
Er findet uns schon. Bestimmt. Mach dir keine Sorgen.
Aber vielleicht kauft er sich auch nur die Bücher zum Studieren. Vielleicht hat er uns überraschen wollen.
Ja. Ja. Vielleicht will er uns überraschen. Ja.
Eine zweite kleine Karawane fuhr an ihnen vorbei, kletterte hinauf zur Straße und verschwand.
Kommt, wir wollen losfahren. Wir drei vorn, ich, Pa und Duma in der Mitte. Al, nimm den großen Schraubenschlüssel und geh nach hinten. Nur für den Fall, dass einer hinten raufklettern will.
Alles klar.
Und ich? Habe ich gar nichts in der Hand?
Doch, du kannst den Wagenheber hier greifen. Ich hoffe zu Gott, dass du ihn nicht brauchen wirst.
Tom schaltete die Lichter an und fuhr im ersten Gang aus dem Camp. Sie kletterten hinauf zum Highway und wandten sich nach Süden. Die gelblichen Lichter tasteten unsicher die Straße ab.
Es kommt eine Zeit, wo man verrückt wird.
Tom, du hast mir versprochen, du bist nicht so. Du hast's versprochen.
Ja, ich versuch's ja auch. Aber diese Bullen. Ich meine, wenn's das Gesetz wäre, klar, dann würde ich's mir gefallen lassen. Aber es ist nicht das Gesetz. Sie wollen, dass wir kriechen. Die wollen uns kaputt machen. Und da kommt eine Zeit, wo einer nur noch seine Anständigkeit behalten kann, wenn er so einem Bullen eins in die Fresse haut.
Du musst dich da raushalten, Tom.
Junge,
die Familie zerfällt. Du musst dich raushalten.
Ja, ich will's versuchen. Ich will's versuchen, Ma. Aber wenn einer von diesen Fettärschen kommt, dann ist es verdammt schwer für mich. Ein Camp abbrennen, das ist nicht das Gesetz.
Was ist denn hier los? Das ist wahrscheinlich eine Umleitung.
Eine kleine Reihe roter Laternen war auf der Straße zu sehen. Tom verlangsamte das Tempo und hielt an. Und sofort verstellte eine Gruppe von Männern ihnen den Weg. Sie waren mit Spitzhacken und Gewehren bewaffnet. Sie trugen Helme und manche auch Mützen der amerikanischen Legion. Einer schob den Kopf zum Fenster hinein. Ein scharfer Whiskygeruch ging von ihm aus.
Wohin wollt ihr?
Ja, wir sind fremd hier. Wir wollen nach Tulare. Wir haben gehört, dort gibt's Arbeit.
Arbeit? Nee, da fahrt ihr hier falsch. Wir wollen euch verdammten Okies auch nicht in unserer Stadt.
Toms Hand tastete nach der Eisenstange des Wagenhebers. Ma ergriff seinen Arm und hielt ihn fest. Der Wagen war jetzt von bewaffneten Männern umzingelt.
Gut. Wie müssen wir denn fahren, Mister?
Na, ihr dreht jetzt schön um und dann fahrt ihr nach Norden. Und dass ihr mir bis zur Baumwollernte nicht zurückkommt.
Jawohl, Sir.
Bullenblöd.
Tom zitterte am ganzen Körper. Er wendete den Wagen und fuhr in die Richtung zurück, aus der er gekommen war.
Drecksbullenpack.
Ma ließ seinen Arm los und tätschelte ihn sanft. Tom bemühte sich, ein ersticktes Schluchzen niederzukämpfen.
Mach dir nichts draus. Mach dir nichts draus.
Diese verdammten Schweine.
Du hast das gut gemacht. Du hast das sehr gut gemacht.
Ich bin stolz auf dich, mein Junge.
Wo willst du denn hin?
Ich will mich umsehen. Wir wollen nicht nach Norden.
Tom bog in eine Seitenstraße ein, fuhr noch etwa 100 Meter weiter und drehte dann die Lichter und den Motor ab. Er stieg aus und nahm die Eisenstange mit. Tom sah die roten Laternen an der Kreuzung der Seitenstraße vorbeiziehen. Ein paar Augenblicke später war Geschrei und Gejohle zu hören und in der Richtung von Hooverville stiegen Flammen auf. Der Schein wuchs und breitete sich aus und in der Ferne hörte man ein Knistern. Tom stieg wieder ein, drehte um und fuhr ohne Lichter die Seitenstraße zurück. Auf der Hauptstraße wandte er sich wieder nach Süden und schaltete die Lichter an.
Wohin fahren wir, Tom?
Nach Süden. Wir werden uns doch von diesen Schweinen nicht verjagen lassen. Wir werden das staatliche Camp suchen. Ich muss nur sehen, wie ich hier um die Stadt herumkomme. Ich muss solchen Kerlen aus dem Weg gehen. Ich hab sonst Angst. Ich bring einen um.
Sachte, Tom, sachte.
Ich verstehe dich, Tom.
Du wirst einmal gut gemacht. Du wirst auch das nächste Mal gut machen.
Ja, aber wir lassen uns andauernd schlagen.
Ja, ich weiß. Vielleicht werden wir davon so zäh. Du musst Geduld haben, Tommy. Du weißt doch, wir werden immer leben, wenn die anderen längst nicht mehr da sind. Wir sind die Leute, die leben. Sie können uns nicht kaputt kriegen, Tom. Wir sind die richtigen Leute. Wir leben weiter. Ärger dich nicht, Tom. Es kommt bald eine andere Zeit.
Woher weißt du das?
Ich weiß nicht, woher. Ich weiß es nicht.
Im Licht der Straßenlaternen sah Tom seine Mutter an. Ihr Gesicht war ruhig und ein seltsamer Ausdruck lag in ihren Augen. Er streckte seine rechte Hand aus und berührte sie an der Schulter. Das musste er. Dann zog er die Hand zurück.
Ich habe dich in meinem Leben noch nie so viel reden hören.
Ich habe auch noch nie so viel Grund gehabt.
Tom fuhr durch Seitenstraßen um die Stadt herum. An einer Kreuzung stand ein Schild. Route 99. Er wandte sich nach Süden.
Wir fahren noch immer dahin, wo wir hinwollen. Auch wenn wir dafür kriechen müssen.
Wheat Patch. Staatliches Camp.
Ein großer Drahtzaun schloss das Grundstück zur Straße hin ab. Die breiten Einfahrtstore waren weit offen. Tom fuhr hinein. Hinter dem Zaun stand ein kleines weißes Haus, in dem ein Fenster erleuchtet war. Ein Wächter stand von der Veranda auf und kam zum Wagen.
Hey, sagen Sie mal, haben Sie noch einen Platz für uns?
Ja, gerade einen. Wie viele seid ihr denn?
Ich und Pa und Ma, Al und Rosa Sharon und Onkel John und die beiden Kinder.
Das geht. Habt ihr Zeug für die Nacht?
Eine große Plane und Betten.
Da fahren wir gleich hier die Reihe runter und dann nach rechts. Da kommt ihr in die Sanitärabteilung 4.
Was ist das denn?
Toiletten und Duschen und Waschwannen.
Ihr habt fließendes Wasser?
Ja, sicher.
Dem Himmel sei Dank.
Lass jetzt mal die anderen hinfahren und auspacken und komm eben mit in mein Büro, da trage ich euch ein. Das Komitee kommt dann morgen früh und erklärt euch alles.
Bullen oder was?
Nee, keine Bullen. Wir haben unsere eigenen Bullen. Na komm.
Dass ich das noch erlebe.
Der Platz kostet $1 die Woche, Mr. Jode. Aber ihr könnt das auch abarbeiten. Mülleimer tragen, das Camp sauber machen und sowas.
Gut, dann wollen wir es abarbeiten.
Und morgen sprecht ihr dann mit dem Komitee. Die zeigen euch alles und sagen euch unsere Regeln.
Was ist das? Das Komitee?
Es gibt 5 Sanitärabteilungen. Jede wählt einen Mann für das Zentralkomitee. Ja, das Komitee hält Ordnung, setzt die Regeln fest.
Und die Leute, die das machen, die leben auch hier? Also so wie alle anderen?
Ja, und das klappt gut. Außer dem Komitee gibt's auch noch die Damen. Die kommen morgen zu ihrer Ma. Die passen auf die Kinder auf und kümmern sich um die Sanitärabteilung. Wenn ihre Ma nicht arbeitet, muss sie auf die Kinder von der Frau aufpassen, die arbeitet. Und wenn sie eine Arbeit kriegt, dann machen eben die anderen dasselbe. Sie nähen, sie haben eine Lehrerin, die sie unterrichtet. All sowas gibt's hier bei uns.
Aber was macht ihr, wenn einer mal frech wird? Also wenn jemand Streit sucht?
Ja, 2-mal wird er verwarnt und beim 3. Mal wird er rausgeschmissen.
Das kann ich kaum glauben. Heute Nacht haben uns die Bullen und eine Gruppe von Kerlen das Camp am Fluss abgebrannt.
Hier dürfen die nicht rein. Manchmal marschieren sie draußen vor dem Zaun auf und ab. Besonders, wenn wir Tanz haben.
Tanz?
Ja, wir haben jeden Samstagabend Tanz hier.
Mein Gott, warum gibt's denn nicht mehr von solchen Camps?
Das müsst ihr schon selber rausfinden. Na komm, geh jetzt schlafen. Das Camp wacht früh auf. Gute Nacht.
Gute Nacht. Ma wird's hier gefallen. Sie ist schon lange nicht mehr anständig behandelt worden.
Tom ging die Straße zwischen den Zelten hinunter. Seine Augen gewöhnten sich an das Sternenlicht. Er sah, dass die Reihen gerade waren und dass kein Unrat um die Zelte herum lag. Die Straße war gefegt und gesprengt worden. Das ganze Camp summte und schnarchte. Tom näherte sich der Sanitärabteilung 4, sah die Reihen von Waschtrögen. Ganz in der Nähe stand der Lastwagen der Familie. Alles war still. Er kletterte auf die Rückwand hinauf auf den Lastwagen und legte sich auf den hölzernen Boden, die Hände hinter dem Kopf gefaltet. Die Nacht wurde kühler und Tom knöpfte sich die Jacke über der Brust zu. Die Sterne über ihm waren klar und scharf. Es war noch dunkel, als Tom erwachte. Ein kleines Klappern hatte ihn aufgeweckt. Das Camp schlief noch. Tom reckte sich, noch steif, stand auf und blickte über die Seitenwand des Wagens. Die Berge im Osten waren blau-schwarz und während er sie beobachtete, hob sich hinter ihnen schwach das Licht, färbte ihre Ränder mit einem verwaschenen Rot. Unten im Tal war die Erde lavendelgrau vom dämmernden Tag. Wieder drang das Geräusch von klapperndem Eisen an sein Ohr. Neben einem Zelt sah er das Blitzen eines Feuers, das durch die Risse in einem alten eisernen Herd drang. Grauer Rauch schoss aus dem kurzen Ofenrohr auf. Tom kletterte über die Seitenwand, sprang zu Boden und ging auf den Herd zu. Er sah am Herd ein Mädchen arbeiten, sah, dass sie ein Baby im Arm trug und dass das Baby trank, wobei es den Kopf unter das Hemdmieder des Mädchens gesteckt hatte. Und das Mädchen lief umher, schürte das Feuer an, hob die rostigen Ringe ab, um besseren Zug zu machen, öffnete die Herdtür und die ganze Zeit trank das Baby und die Mutter nahm es geschickt von einem Arm in den anderen. Das Baby störte sie nicht bei der Arbeit und bei ihren raschen, anmutigen Bewegungen. Tom trat an den Herd und hielt seine Hände darüber.
Guten Morgen.
Good morning.
Der Zelteingang öffnete sich und ein junger Mann trat heraus und ein älterer Mann folgte ihm. Sie trugen neue blaue Baumwollanzüge, die noch steif von Apretur waren. Sie hatten scharf geschnittene Gesichter und sahen sich sehr ähnlich.
Guten Morgen.
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 Das Mädchen stellte Blechtassen auf eine große Kiste und verteilte Teller und Messer und Gabeln. Dann nahm sie den Schinken aus dem brutzelnden Fett und legte ihn auf eine Blechschüssel. Und der Schinken knisterte und raschelte, während er knusprig wurde. Sie öffnete die rostige Ofentür und zog eine große, viereckige Schüssel voll runder Pfannkuchen hervor. Der ältere Mann wandte sich an Tom.
Sag mal, hast du schon gefrühstückt?
Nee, noch nicht. Ich hab meine Familie da drüben, die sind noch nicht auf.
Na, dann setz dich doch zu uns. Wir haben genug. Gott sei Dank.
Vielen Dank. Das riecht so gut, da kann ich nicht Nein sagen.
Gut, was? Hast du in deinem Leben schon mal sowas Gutes gerochen?
Und arbeitest du hier in der Gegend?
Ich würde gerne. Aber wir sind erst letzte Nacht angekommen. Da habe ich mich natürlich noch nicht umsehen können.
Wir haben gerade 12 Tage gearbeitet. Nicht eine Mahlzeit haben wir versäumt in 12 Tagen. Keiner von uns. Wir arbeiten und kriegen unser Geld und essen.
Das Licht begann sich zu färben und wurde ein rötlicher Schein. Vater und Sohn hörten zu essen auf, gossen den Kaffeesatz aus den Tassen und standen auf. Beide zur gleichen Zeit.
So, wir müssen jetzt los.
Hör zu, wenn du mitkommen willst, können wir dich vielleicht unterbringen.
Wirklich? Das wäre ja schrecklich nett von euch. Vielen Dank übrigens auch für das Frühstück.
So, wir haben uns gefreut. Wenn du willst, können wir versuchen, dass du Arbeit kriegst.
Ja, und ob ich das will? Ich muss nur eben meinen Leuten Bescheid geben, ja? Wartet bitte eine Minute, ja?
Okay.
Das Camp war zum Leben erwacht. Die drei gingen die Straße zwischen den Zelten entlang. Eine Reihe von Walnussbäumen wuchs am Weg. Die Sonne schob ihren Rand über die Berge.
Ist nur eine halbe Meile weit.
Okay, gut. Jetzt habe ich euer Frühstück gegessen und noch nicht mal gesagt, wie ich heiße. Ich bin Tom Joad.
Ja, komisch. Aber man gewöhnt sich hier bald ab, seinen Namen zu sagen. Das sind zu viele hier. Also, ich heiße Timothy Wallace. Und das ist mein Sohn Wilkie.
Es freut mich sehr. Seid ihr denn schon lange hier?
10 Monate. Wir sind gleich nach der Überschwemmung letztes Jahr hergekommen. Das war eine Zeit. Da sind wir verdammt nah am Verhungern gewesen.
Oh Gott. Ja, wir haben sogar unseren Wagen verkauft. Mussten wir. Wir hatten kein Essen mehr und nichts. Konnten auch keine Arbeit kriegen. Kommen jede Woche hier welche vorbei und wenn du Hunger hast, kaufen sie dir deinen Wagen ab. Und wir hatten Hunger. Wir haben uns $10 dafür gegeben.
Ich habe ihn letzte Woche gesehen. In einem Autohof in Bakersfield. $75 hat dran gestanden.
Ja, aber was sollten wir denn machen? Es gibt nicht viel Arbeit und die Löhne werden immer niedriger. Ich hab's so verdammt satt, mir immer zu überlegen, wo ich was zu fressen herkriege.
Aber ihr habt doch jetzt Arbeit.
Ja, ja, aber das dauert nicht lange. Wir arbeiten für einen netten Kerl. Er hat ein kleines Grundstück hier und arbeitet mit uns zusammen. Aber verdammt, das dauert nicht mehr lange.
Aber warum nehmt ihr dann mich noch mit? Dann dauert's ja noch kürzer. Ihr schneidet euch doch ins eigene Fleisch.
Ich weiß nicht. Wir sind wahrscheinlich blöd.
Da rechts ist das Grundstück. Hübsche Arbeit. Wir kriegen 30 Cent die Stunde. Für den Mann arbeitet sich's schön.
Guten Morgen, Mr. Thomas.
Die drei Männer waren über einen Kiesweg zu einem kleinen weißen Farmhaus mit Schuppen gelangt. Als sie gerade an dem Haus vorbeigingen, kam ein stämmiger, sonnenverbrannter Mann die Hintertreppe herunter. Er trug einen Papierhelm zum Schutz gegen die Sonne. Seine dicken, sonnengebleichten Augenbrauen waren finster zusammengezogen.
Morgen.
Das hier ist Tom Joad. Wir haben gedacht, ob er vielleicht bei Ihnen arbeiten kann?
Ja. Na klar. Bei mir können alle arbeiten. 100 Leute können hier arbeiten und ich stelle sie alle ein.
Ja, wir haben ja nur gedacht...
Ja, ich habe auch gedacht. Ich muss euch was sagen. Ich habe euch 30 Cent pro Stunde bezahlt, stimmt's?
Ja, Mr. Thomas.
Heute kriegt ihr aber nur 25 Cent. Ja, ja. Nehmt's oder lasst es bleiben.
Sie haben gut gearbeitet, das haben Sie selber gesagt.
Das weiß ich. Aber es scheint, dass ich keine Leute mehr anstellen kann, wie ich will. Habt ihr schon mal was vom Pharmaverband gehört?
Ja, sicher.
Da gehöre ich dazu. Wisst ihr auch, wer den Pharmaverband in Wirklichkeit macht? Ha? Ich will's euch sagen. Die Bank des Westens. Der Bank gehört fast das ganze Tal. Und ich habe hier nur 65 Hektar. Also, wir haben gestern Abend eine Versammlung gehabt. Und hat mir einer von der Bank gesagt, Sie bezahlen doch 30 Cent die Stunde, sagt er. Der Lohn ist jetzt 25. Und wenn Sie 30 bezahlen, bringt das Unruhe. Und nebenbei, sagt er, Sie brauchen doch wohl wieder das übliche Erntedarlehen nächstes Jahr. Versteht ihr? Der Lohn ist jetzt 25 Cent. Macht, was ihr wollt.
Aber wir haben doch gut gearbeitet.
Hast du es nicht kapiert? Die Bank stellt 2000 Leute ein und ich nur 3. Und die Bank hat Papiere von mir. Die haben mich in der Hand. Und noch was. Habt ihr gesehen, was heute in der Zeitung stand? Bürger brennen illegales Camp nieder aus Wut über rote Agitatoren.
Was? Ich?
Diese Leute sind vom Verband geschickt worden. Immer vor einer Lohnsenkung gibt's die roten Agitatoren. Ja, jetzt wisst ihr's. Wenn die jemals erfahren, dass ich euch das gesagt habe, habe ich nächstes Jahr keine Farm mehr. Was ist jetzt? 25 Cent?
Ja, ich arbeite.
Ich auch. Ja, ja, natürlich arbeite ich auch. Ich muss ja.
Ich muss euch noch was erzählen. Ihr lebt doch in dem staatlichen Camp.
Ja.
Und ihr habt jeden Samstagabend eine Tanzerei.
Ja, und ob?
Also passt nächsten Samstag ein bisschen auf.
Wie meinen Sie das? Ich gehöre zum Zentralkomitee, ich muss das wissen.
Aber sag keinem, dass ich's erzählt habe. Es ist so, dem Verband gefallen die staatlichen Lager nicht, weil die Leute dort gewöhnen sich daran, wie Menschen behandelt zu werden. Und wenn sie dann zurück müssen in die dreckigen Camps, sind sie schwer zu handeln. Und ihr macht eure eigenen Gesetze in den staatlichen. Sie können keine Polizisten zu euch reinschicken. Wenn's aber zum Beispiel eine große Schlägerei geben würde, mit Schießen und so, dann könnten die Polizisten rein und das Lager ausräumen.
Mhm. Ja, danke. Wir danken Ihnen. Und von uns erfährt keiner, wer es uns erzählt hat. Und es gibt keine Schlägerei am Samstag.
An die Arbeit. Ich komme auch gleich. Fangt schon ohne mich an.
Die drei Männer gingen an einem Feld entlang und kamen schließlich an einen langen, schmalen Graben, neben dem Teile einer Betonröhrenleitung lagen. Timothy reichte Tom eine Spitzhacke.
Danke. Ich war ja gestern in dem Camp, das Sie gestern abgebrannt haben. Keine Spur von Agitatoren. Hm. Also von Roten, wie Sie das nennen. Was zum Teufel sind das überhaupt, diese Roten?
Ja, da sollen viele rausfinden, was eigentlich diese Roten sind. Hm. Einer von unseren Jungs hat's rausgefunden. Also, da war ein Mann, der heißt Heinz. Der hat rund 30.000 Hektar Pfirsiche und Trauben und hat eine Konservenfabrik und eine Kälterei. Und der redete dauernd von den verdammten Roten. Diese verdammten Roten treiben das Land in den Ruin. Und diese roten Schweine müssen wir verjagen. Und da ist so ein junger Kerl, gerade in den Westen gekommen, der kratzt sich am Kopf und sagt, Mr. Heinz, ich bin noch nicht lange hier. Was ist denn das, diese verdammten Roten? Und Heinz sagt, jedes Schwein, wo 30 Cent die Stunde will, wenn wir 25 zahlen, das ist ein Roter. Der junge Kerl überlegt, kratzt sich nochmal am Kopf und sagt, tja, Mr. Heinz, ich bin kein Schwein, aber wenn das die Roten sind, ich will auch 30 Cent die Stunde. Das wollen wir doch alle. Verdammt nochmal, Mr. Heinz, da sind wir ja alle Rote.
Ja, dann bin ich auch ein Roter. Ja. Ah, ist das ein schönes Gefühl. Ja. Eine Hacke, das ist eine tolle Sache. Ja, also wenn man es versteht. Ja, wenn man mit ihr zusammenarbeitet. Ja, Mensch, ist das ein tolles Gefühl.
Super, der Junge ist ein Maulwurf.
Ja, der ist mit der Hacke verheiratet. Ja.
Da drin sind weiße Sachen aus Tellerporzellan.
Das glaube ich nicht. Du lügst.
Da brauche ich ja gar nichts mehr zu erzählen.
Komm, wir gehen gucken.
Ich bin schon drin gewesen. Ich habe sogar schon auf einer drauf gesessen.
Hast du nicht?
Mutig trat Ruthie als Erste ein.
Da, das sind Toiletten. Ich habe sie schon im Katalog gesehen.
Die Kinder schlichen sich an eine Toilette heran. Ruthie, in einer Anwandlung von Wagemut und Prahlerei, hob ihr Kleid hoch und setzte sich hin.
Ich habe dir ja gesagt, ich bin schon hier gewesen.
Und wie zum Beweis dafür pieselte Wasser in das Becken unter ihr. Winfield war verlegen und seine Hand umklammerte den Spülhebel. Das Wasser brauste herab. Ruthie sprang in die Luft und preschte los. In der Mitte des Raumes blieben sie stehen und blickten vorsichtig hinüber zu der Toilette. Das Wasser zischte immer noch.
Du hast sie kaputt gemacht.
Nein, ich war es nicht.
Ich hab's doch gesehen. Nicht so schlimm. Ich petze es auch nicht. Wir sagen einfach, es war schon kaputt. Oder wir sagen, wir sind gar nicht drin gewesen.
Okay.
Die Sonne war jetzt über den Bergen, schien auf die Wellblechdächer der 5 Sanitärgebäude, schien auf die grauen Zelte und auf den gefegten Boden der Straße zwischen den Zelten. Und das Camp erwachte. Vor dem Zelt der Jodes stand Ma und suchte mit den Augen die Straße ab.
Ich hab mir Sorgen gemacht. Wo seid ihr gewesen?
Ach, wir haben nur geguckt.
Habt ihr Tom gesehen?
Ja, ich hab ihn gesehen. Ich soll dir sagen, er hat Arbeit. Er ist arbeiten gegangen.
Das ist ja wundervoll. Ja. Und was ist noch, Winfield?
Winfield hat eine Toilette kaputt gemacht.
Was?
Und Ruthie hat in eine Pippi gemacht.
Was habt ihr gemacht?
Das hat gezischt und gepfeift. Jetzt hat's aufgehört.
Zeigt's mir. So, jetzt zeigt mir, was ihr gemacht habt.
Ich hab gar nicht gezogen. Hab mich nur hier festgehalten.
Das muss doch so sein. Ich hab das früher schon mal gesehen. Wenn man fertig ist, ja, dann zieht man da.
Ach so.
Ja.
Beschämt über ihre Unwissenheit liefen die Kinder nach draußen und sahen den Familien beim Frühstücken zu. Ma ging zu den Waschbecken und fuhr mit dem Finger über das weiße Porzellan. Sie drehte das Wasser an, hielt den Finger drunter und zuckte zurück. Das Wasser war heiß.
Wie kommen Sie denn hier rein?
Ich hab gedacht, man kann das hier benutzen.
Ja, Männer! Haben Sie es nicht gesehen?
Nein. Ja, gibt's denn nichts, wo wir hingehen können?
Sie sind wohl gerade erst angekommen.
Ja, mitten in der Nacht.
Dann haben Sie noch gar nicht mit dem Komitee gesprochen.
Nein? Das Komitee?
Das Damenkomitee wird Sie heute früh besuchen und Ihnen alles zeigen.
Uns besuchen? In unserem Zelt? Heute früh?
Ja, wahrscheinlich schon bald, denke ich.
Oh Gott, ja. Vielen Dank.
Pa, John, aufstehen. Al, aufstehen und waschen. Wascht euch das Gesicht und kämmt eure Haare, aber ordentlich.
Was denn jetzt wieder los?
Das Komitee, es gibt ein Damenkomitee und das kommt. Die besuchen uns und Tom ist schon arbeiten gegangen. Los, steht auf. Schrubbt den Kindern richtig die Ohren. Schnell.
So aufgeregt habe ich dich ja noch nie gesehen.
Es kommt ein Moment, wo eine Familie auch mal wieder ordentlich werden muss. Auf der Fahrt ist das nicht gegangen.
Na gut.
Ich fühle mich nicht gut. Mir ist schlecht.
Nimm dich zusammen, Rosa Sean. Du hast genug geheult. Es kommt ein Damenkomitee uns besuchen und die Familie darf nicht schmuddelig aussehen.
Ich muss brechen.
Dann geh, das ist ganz normal. Und wenn du fertig bist, mach dich hübsch. Wasch dich, zieh deine guten Schuhe an. Los.
Kaum war Ma allein und hatte eben die Pfanne mit den braunen Maiskuchen vom Feuer genommen, da trat ein kleiner Mann vor sie hin.
Guten Morgen.
Morgen.
Ein Mann mit einem dünnen, braunen, faltigen Gesicht, mager wie ein Zaunpfahl. Ganz in Weiß gekleidet. Der weiße Anzug war an den Nähten etwas ausgefranst.
Sind Sie Mrs. Jode?
Ja.
Ich bin Jim Rawley, der Vorsteher. Ich komme nur vorbei, weil ich sehen will, ob alles in Ordnung ist. Haben Sie alles, was Sie brauchen, Mrs. Jode?
Ja.
Ich habe schon geschlafen, als Sie gestern Abend kamen. Schön, dass wir noch einen Platz für Sie hatten, Mrs. Jode.
Es ist hübsch hier. Sind Sie der Boss?
Nein. Die Leute hier haben mir die Arbeit abgenommen. Sie halten das Camp sauber, halten Ordnung, machen alles selbst. Ich habe noch nie solche Leute gesehen. Wirklich nicht.
Wir sind noch nicht sauber. Beim Reisen bleibt man einfach nicht sauber.
Ach, das kenne ich, Mrs. Jode. Sagen Sie, ist das Ihr Kaffee, der so gut riecht?
Draußen im Freien riecht er immer besonders gut. Es würde uns eine große Ehre sein, wenn Sie mit uns frühstücken würden.
Der kleine Mann kam zum Feuer und hockte sich auf den Boden. Und Mars letzter Widerstand brach.
Also, wir haben nicht viel Gutes, aber Sie sind willkommen.
Ich habe schon gefrühstückt, danke, Mrs. Jode, aber eine Tasse von Ihrem Kaffee nehme ich gerne. Riecht so gut.
Natürlich. Wir haben noch keinen Zucker.
Ich nehme nie Zucker. Verdirbt den Geschmack von gutem Kaffee.
Ja, ich nehme gerne ein bisschen.
Sie fragte sich plötzlich, wie er ihr so schnell hatte nahe kommen können. Sie suchte in seinem Gesicht nach einem Hintergedanken und sah nichts als Freundlichkeit. Dann sah sie die ausgefransten Nähte an seiner sauberen weißen Jacke und da war sie beruhigt. Er trank seinen Kaffee aus und stand auf.
Ah, ich muss weiter. Bestimmt werden die Damen Sie gleich besuchen kommen. Und wenn Sie was brauchen, kommen Sie einfach in mein Büro. Ich bin immer da.
Gut.
Wunderbarer Kaffee. Vielen Dank, Mrs. Jode.
Sehr gerne.
Er grüßte mit der Hand und ging weiter an der Zeltreihe entlang. Ma ließ den Kopf sinken und kämpfte mit den Tränen.
Was wollte der Kerl?
Das war der Vorsteher vom Camp. Wir haben Kaffee getrunken. Er hat gesagt, er kriegt nicht oft guten Kaffee. Und unseren hat er gerochen.
Was er gewollt hat?
Nichts. Nur sehen, ob wir alles haben.
Glaube ich nicht. Bestimmt hat er rumgeschnüffelt.
Das hat er nicht. Ich kann genauso gut wie jeder andere sehen, wenn einer rumschnüffelt. Und schütt nicht den Kaffeesatz auf den Boden. Hier ist ein sauberes Camp.
Ja, bald so verdammt sauber, dass man hier nicht mehr drin leben kann. Ach, mach schnell, ey. Wir müssen auf Arbeitssuche.
Schon fertig.
Kommst du mit, John?
Ja. Ich komme mit.
Wir brauchen Benzin, Pa.
Ma blickte ihnen nach. Dann nahm sie einen Eimer und ging zu den Waschtrögen unter dem offenen Teil des Sanitärgebäudes.
Rose, schön. Du hast ja gebadet.
Das Haar des Mädchens war nass und gekämmt. Die Haut war rosig und glänzte vor Sauberkeit. Sie hatte ein blaues, mit kleinen weißen Blumen bedrucktes Kleid an. An den Füßen trug sie die Halbschuhe mit hohen Absätzen, die sie zu ihrer Hochzeit bekommen hatte. Sie errötete unter Mars Blick.
Wie ich da drin war, hat's gerade eine Dame gemacht und hat's mir gezeigt. Ja. Also du gehst in einen kleinen Stall und drehst an irgendwelchen Hähnen und dann kommt das Wasser auf dich runter. Das mache ich jetzt jeden Tag. Und die Dame, die hat mich gesehen und das mit dem Kind gesehen. Und sie hat gesagt, es kommt jede Woche eine Krankenschwester her. Mhm. Und ich soll zu der Krankenschwester gehen. Und die wird mir genau sagen, was ich machen muss, damit das Kleine kräftig wird. Sie sagt, alle die Damen machen das. Und ich mache es auch. Und sie sagt, letzte Woche ist was Kleines geboren worden. Und das ganze Camp hat ein Fest gefeiert. Und haben alle Kleider geschenkt und Sachen für das Kind. Und ach, ich freue mich so.
Gott sei Dank, wir sind nach Hause gekommen, zu unseren eigenen Leuten. Ja, und ich werde auch baden.
Och, Ma, das ist so schön.
Wir sind die Jones. Wir waren Farmer, bis die Schulden kamen. Und dann diese Leute, die haben uns was getan. Jedes Mal war es mir so, als hätten sie mich geschlagen. Uns alle. Schäbig habe ich mich gefühlt, geschämt habe ich mich. Und jetzt schäme ich mich nicht mehr. Die Leute hier, das sind unsere Leute. Und der Vorsteher ist gekommen und hat bei mir Kaffee getrunken und hat Mrs. Joe zu mir gesagt und Mrs. Joe dies und Mrs. Joe das. Und haben Sie auch alles, Mrs. Joe? Ja, jetzt fühle ich mich doch wieder wie ein Mensch. Ich gehe mich waschen. Wenn die Damen kommen, sag, ich bin gleich wieder da.
Rose of Sharon setzte sich auf eine Kiste und betrachtete ihre Hochzeitsschuhe. Sie wischte die Spitzen mit dem Finger ab. Beim Bücken drückte sie ihr größer werdender Leib. Sie betastete sich mit vorsichtigen Fingern und sie lächelte, als sie es tat.
Na, was wird's denn?
Die Frau war untersetzt, braungebrannt. Ihre kleinen Augen waren schwarz und scharf. Ihre große Schürze war aus einem Baumwollsack gemacht. Ihr Kleid verwaschen und an den Füßen trug sie braune Männerschuhe. Sie ließ ihre Apfelkiste mit schmutziger Wäsche auf die Erde plumpsen.
Ich weiß nicht.
Was willst du denn lieber?
Ich weiß nicht. Jung, glaube ich.
Wollt ihr länger bleiben?
Wenn wir Arbeit kriegen, sicher.
Wenn ihr Arbeit kriegen könnt. Na, das sagen wir alle.
Mein Bruder hat heute früh Arbeit gekriegt.
So, hat er. Oh, vielleicht habt ihr ja Glück. Aber dem Glück ist nicht zu trauen. Man kann nur ein Glück haben, weißt du? Nur eins, nicht mehr. Mhm. Na, du bist ein gutes Mädchen. Wenn du aber die Sünde in dir hast, dann pass lieber auf dein Kleines auf. Es sind schlimme Dinge hier im Gang. Jeden Samstagabend machen sie Tanz hier im Camp. Ja, nicht etwa Volkstanz, nein, nein. Ganz unanständigen Tanz. Ich hab's gesehen.
Ich tanze auch gern. Volkstanz. Das andere habe ich nie getanzt.
Der Herr lässt's Ihnen nicht durchgehen. Glaubt das bloß nicht.
Nein, Ma'am.
Ich will dich nur warnen. Wenn die mit ihrer Kapelle anfangen zu spielen, dann werden die rasend, taumeln, bekrapschen sich. Unanständig tanzen die. Das ist auch noch nicht alles. Die machen sogar Theater.
Schauspieler?
Nein, nein, keine Schauspieler, nicht dieses sündige Pack, nein. Unsere eigenen Leute. Sogar Kinder haben mitgemacht. Ich gehe da nicht hin, nicht mal in die Nähe. Und glaub nicht, dass Gott diese Sünder ungestraft ausgehen lässt. Gott passt auf. Und ich passe auch auf. Zweien von ihnen hat er es schon heimgezahlt.
Wirklich?
Ja, ein Mädchen, das was Kleines getragen hat, genau wie du. Die hat auch Theater gespielt und getanzt. Und dann ist sie vom Fleische gefallen und immer dünner geworden. Und hat das Kind verloren. Tot.
Oh Gott.
Ja, tot, blutig und tot. Und die hat weggemusst. Wer Sünde anfasst, steckt sich an. Und dann war da auch noch eine andere, weißt du? Die hat's genauso gemacht. Die ist auch immer dünner geworden. Und eines Nachts ist sie weg. Und zwei Tage später ist sie wieder da. Sagt, sie hat jemand besucht. Und sie hat nichts Kleines mehr gekriegt. Und ich glaube, der Vorsteher hat sie weggebracht, damit sie ihr Kleines verliert. Und seitdem weiß ich auch, wer der Teufel ist. Aber ich helfe Gott, über diesem Camp zu wachen. Und du, nimm dich bloß in Acht. Pass auf dein armes Kleines da auf in deinem Bauch. Und halt dich von der Sünde fern.
Die Augen der Frau glänzten tugendhaft und sie schritt majestätisch davon. Rose of Sharon schlug die Hände vors Gesicht und wimmerte leise.
Ach, mir hat lange nichts so gut getan wie das warme Wasser dort drüben. War das da im Komitee schon da?
Ma, meinst du, dass Conny weiß, wohin er kommen muss?
Sicher.
Du glaubst doch nicht, dass sie ihn umgebracht haben bei dem Feuer im Camp?
Nein, Conny doch nicht. Der ist viel zu flink und zu clever.
Ich wollte, er würde kommen.
Und ich wollte, du würdest jetzt an die Arbeit gehen.
Meinst du, dass Tanzen und Theaterspielen Sünde ist und dass ich davon mein Kleines verliere?
Was redest du da? Du hast doch kein Theater gespielt.
Aber es gibt Leute hier, die das machen. Und ich habe so getanzt mit Conny in Salisson. Und ein Mädchen hat ihr Kleines davon verloren, wie eine Strafe des Himmels.
Wer hat dir denn das erzählt?
Eine Frau, die vorbeigekommen ist.
Eine Frau, die vorbeigekommen ist? Rosa Sharon, jetzt hör mal auf, dich mit solchen Geschichten zu plagen. Du machst das immer so lange, bis du heulst. Ich weiß gar nicht, was mit dir los ist. In unserer Familie haben wir das nie gemacht. Du bist auch nicht groß genug oder nicht erbärmlich genug, um den lieben Gott ewig mit deinen Geschichten zu quälen. Sei jetzt still und arbeite tüchtig, damit ich stolz auf dich sein kann. Die Damen kommen gleich.
Früchte des Zorns. The Grapes of Wrath. Hörspielserie nach dem Roman von John Steinbeck. Folge 8. Übersetzung aus dem Amerikanischen: Klaus Lamprecht. Musik: Stephanie Nilles und Thomas Deacon. Technische Realisation Corinna Gartmann und Philipp Neumann. Hörspielbearbeitung und Regie Christiane Ohaus. Dramaturgie Michael Becker. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2024.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Und hier noch ein ganz besonderer Hörspieltipp. Heartland, eine packende Coming-of-Age-Geschichte nach dem Bestseller von Benedict Wells.
Ich zähle jetzt langsam von 10 runter. Und bei 0 bist du in mich verliebt. Du hast keine Chance. Es ist ein Zauber.
Zwischen Zurück in die Zukunft und Ferris macht blau, Simple Minds und Billy Idol, Benedict Wells' Coming-of-Age-Geschichte ist eine doppelte Zeitreise. Ins Jahr 1985 und in die eigene Jugend.
Ich weiß einfach ums Verrecken nicht, was ich mal machen möchte. Außer Kino und Filmen hat mich nie etwas begeistert, aber da habe ich leider null Talent.
Wieso gehst du dann überhaupt nach Chicago und bleibst nicht hier?
Befehl von Mr. Lighthouser.
Ganz großes Gefühlskino mit den unvergleichlichen Sounds der 80er. Hört doch mal rein.
Ich bin der verrückteste Motherfucker von diesem beschissenen Grading!